Ich lese Gottes Wort. Der Text steht heute im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, im Kapitel 9. Ich lese die Verse 14 bis 29, Heilung eines besessenen Jungen. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?« fragte er. Einer aus der Menge antwortete, »Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation?« sagte Jesus zu ihnen. »Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir.« Man brachte ihn, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. »Wie lange geht das schon so mit ihm?« fragte Jesus den Vater des Jungen. »Von klein auf«, antwortete der Mann. »Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns.« »Wenn es dir möglich ist, sagst du«, entgegnete Jesus, »für den, der glaubt, ist alles möglich.« Da rief der Vater des Jungen, »Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben.« Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem Geist mit Macht entgegen. »Du stummer und tauber Geist«, sagte er, »ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein.« Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, »Warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben?« Jesus erwiderte, »Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet.«
Christian hat schon gesagt, wir befinden uns in einer Predigtreihe, wo es um die Eigenschaften von Gott geht. Und ihr habt, wenn ihr da wart, schon gehört, dass Gott erkennbar ist, dass er heilig ist, dass er souverän ist, dass er liebevoll ist. Und heute wird es darum gehen, dass er übernatürlich ist. Was meinen wir eigentlich mit übernatürlich? In der Aufklärung hat man in der Welt so eine ganz starke und klare Trennlinie gezogen zwischen dem, was übernatürlich ist und dem, was natürlich ist. Das Natürliche, das ist die Natur, das Universum, da ist auch die Wissenschaft am Werk und das ist das Reich des Wissens. Und im übernatürlichen Bereich, ja, da ist Gott, wenn es ihn gibt, oder höhere Wesen, und da ist die Religion und der Glaube verortet. Und diese Trennung ist, glaube ich, ziemlich fatal. Weil die hat dazu geführt, dass wir heute glauben, dass der Bereich des Natürlichen eine gottfreie Zone ist. Und das Übernatürliche gibt es, wenn überhaupt, nur in irgendwelchen ganz außergewöhnlichen, extremen Erlebnissen oder Situationen. Und das führt dazu, dass manche Christen extrem auf Wunder fixiert sind, auf diese extremen, außergewöhnlichen Ereignisse. Die laufen jedem Wunder hinterher. Und bei Leuten, die nicht glauben, führt es dazu, dass sie denken, naja, solange ich kein Wunder erlebt habe, muss ich ja auch nicht glauben. Ich habe einen Freund, der das so gesagt hat. Wieso glauben, wenn ich nichts Krasses erlebt habe? Und die Bibel, die hat eine viel integrativere Sicht. Übernatürlich bedeutet in der Bibel, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Dass es keine Realität gibt außerhalb von ihm oder ohne ihn. Und es gibt ganz gewöhnliche Art und Weisen, wie Gott wirkt. Zum Beispiel hält er die Planeten auf ihren Bahnen oder lässt den Wasserkreislauf funktionieren. Und verschiedene Sachen. Und diese regelmäßigen Abläufe, die zeigen, dass Gott ein zuverlässiger Gott ist. Und dann gibt es ganz außergewöhnliche Arten und Weisen, wie Gott wirkt, wenn er zum Beispiel mal Wasser in Wein verwandelt, sehr cooles Wunder. Und die zeigen, dass er souverän ist, dass er tun und lassen kann, was er will. Und das bedeutet für uns, dass Gott sich auch auf ganz gewöhnliche Arten und Weisen erleben lässt. Zum Beispiel, indem man rausgeht und spazieren geht und die Sonne genießt. Oder indem man Gemeinschaft hat mit Christen oder indem man die Bibel liest. Also ganz normale Sachen, in denen man Gott erleben kann. Und es bedeutet auch, dass ganz gewöhnliche Sachen viel außergewöhnlicher sind, als wir das oft denken. Wenn man auf den zweiten Blick schaut, ist es krass, in was für einer Welt wir leben. Die ist geheimnisvoll und je mehr wir rausfinden über diese Welt, desto mehr staunen wir. Ihr könnt es auf einen Satz runterbrechen und den möchte ich euch einfach zum Nachdenken mitgeben. Und das ist der Satz, dass das Übernatürliche viel natürlicher ist, als wir meinen und das Natürliche viel übernatürlicher, als wir meinen. Ich sage es nochmal. Das Übernatürliche ist viel natürlicher, als wir meinen und das Natürliche ist viel übernatürlicher, als wir meinen. Die Bibel benutzt das Wort übernatürlich gar nicht so richtig. Sie spricht davon, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut. Und das ist natürlich damit gemeint. Und wir haben eben eine Geschichte gehört, die erzählt, wie Jesus einen Dämonen austreibt. Verrücktes Zeug. Und es ist ein Beispiel für ein Wunder, was Gott tut. Und mich würde jetzt mega interessieren, was in euren Köpfen vorgeht, wenn ihr so eine Story hört. Wo auf folgender Skala würdet ihr euch einordnen? Also ich mache eine Skala mit 4 Punkten und stelle euch einfach diese Frage. Hier beim Klavier. Ja? Ich glaube, es gibt Übernatürliches und ich bin offen dafür in jeder Form. Hier, ich glaube, es gibt Übernatürliches und ich bin offen für manches davon. Hier, es kann vielleicht Übernatürliches geben, aber ich bin eher skeptisch. Und hier, ironischerweise beim Abendmahl, es gibt nichts, ich hätte es andersrum machen sollen, es gibt gar nichts Übernatürliches und ich bin mir dessen sicher. Wo würdet ihr euch einsortieren? Könnt ihr mal für euch beantworten, die Frage. Ich stehe da, dass ich glaube, dass es Übernatürliches gibt, aber ich bin nicht offen für alles. Und ich schwanke auch manchmal zwischen dem, ich bin auch nicht ganz so sicher, ob das wirklich alles gibt. Es gibt in mir so einen kleinen Skeptiker. Ich nenne ihn David. Ihr werdet später noch sehen, warum. Ja? Und es ist dieser kleine David in mir, der immer die Fragen stellt und alles anzweifelt. Der hat das schon gemacht, als ich ein Teenie war. Da habe ich mir gefragt, warum bin ich der Einzige, der an Gott glaubt? Alle in meiner Klasse glauben was anderes. Stimmt doch bestimmt nicht, was ich glaube. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass die Auferstehung von Jesus wirklich passiert ist. Nach viel Überlegen und Lesen und so weiter. Aber dadurch ist der kleine Skeptiker in mir noch nicht erledigt. Ja, der lebt immer noch weiter. Und wenn ich manche Geschichten in der Bibel lese, dann fällt es mir so richtig schwer, das zu glauben. Hier in dieser Geschichte stelle ich mir sofort die Frage, gibt es wirklich Dämonen? War das nicht einfach nur Epilepsie oder so und die wussten es damals nicht? Kleine Anmerkung, also das Markus-Evangelium unterscheidet zwischen Heilungswundern und Dämonenaustreibungen. Und ich vermute, dass es hier beides ist, weil die Symptome sind sehr wie ein epileptischer Anfall. Aber der Text ist auch sehr klar, es ist nicht nur ein epileptischer Anfall. Diese Frage, ob es Dämonen gibt, ist für dein Weltbild entscheidend, aber jetzt für die Predigt heute ist es gar nicht so wichtig, wie du dich dazu positionierst. Du kannst es auch einfach als Heilungswunder betrachten. Ich möchte mit der Predigt heute nicht nur dem Skeptiker zu Wort kommen lassen, sondern ich möchte auch meine Zweifel anzweifeln. Und ich möchte nicht nur dem Skeptiker der Bibel in mir seine Stimme lassen, sondern ich möchte auch meinen inneren Skeptiker, ein Skeptiker von dem sein. Also ein Skeptiker des Skeptikers. Ja? Und ich möchte euch einladen, das auch zu tun. Das heißt, egal wo du auf dieser Skala dich positioniert hast, ist es auch einfach so gut zu wissen, dass die Bibel voller Skeptiker und Zweifler ist. In diesem Text haben wir einen, aber überall in der Bibel finden wir das. Und Kirche ist eigentlich ein Ort, wo Skeptiker und Zweifler willkommen sind, wo die sich wohlfühlen sollten. Kirche ist ein Ort, wo man seinen Zweifeln und seiner Skepsis auf den Grund gehen kann. So, ich habe 3 Punkte, das war die Einleitung für die Predigt heute. Der erste Punkt ist Generation U im Vorstellungsgespräch. Der zweite ist Generation U im Umbruch. Und der dritte ist Generation Ü am Überholen. Also ihr müsst einen Unterschied zwischen U und Ü hinkriegen. Und ich erkläre gleich, was das soll. Also wir haben hier einen Text, wo ein Vater da ist und er hat einen Jungen. Und dieser Junge leidet furchtbar. Der hat schlimme Symptome. Und der Vater hat gehört, es gibt diesen Jesus und dieser Jesus, der kann wohl anscheinend heilen. Aber er kann Jesus nicht finden, weil der irgendwo verschwunden ist. Was macht er? Er sagt, okay, ich gehe zu den Jüngern. Die haben ja schließlich auch Wunder getan. Das sind ja die Jünger von Jesus, die können mir bestimmt auch helfen. Und die Jünger probieren das, aber die scheitern. Die können nicht helfen, die können nichts tun. Und es führt zu einer riesigen Diskussion. Es ist eigentlich auch eine riesige Blamage. Und jetzt kommt Jesus dahergelaufen und er fragt, was ist denn hier los? Und der Vater erzählt jetzt seine Situation, wie es seinem Sohn geht und dass die ihm nicht helfen konnten. Und wie reagiert Jesus? Er sagt, oh, was seid ihr denn für eine ungläubige Generation? Wie lange muss ich euch ertragen? Jesus ist frustriert, so richtig menschlich frustriert. Vielleicht könnt ihr Älteren das nachvollziehen, ja? Dass ihr es nachempfinden könnt, diese Momente, wo ihr denkt, oh Mann, diese Millennials, die können sich einfach für nichts entscheiden. Ja? Nicht für ein Studium, nicht für einen Job, nicht für einen Partner. Die haben immer hohe Ansprüche, aber sind nicht bereit, hart zu arbeiten. Und die fühlen sich immer als Opfer. Ja? Wie lange müssen wir die noch ertragen? Und woher soll unsere Rente kommen? Ja, Jesus war in ähnlicher Weise, er hat sich nicht um die Rente gekümmert, aber er war in ähnlicher Weise frustriert. Ja, er war frustriert über Generation U, die Generation ungläubig. Und es ist sehr interessant, dass er damit auch seine Jünger bezeichnet. Und die Jünger waren nun mal die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, sonst wären sie nicht seine Jünger. Das heißt, Jesus konnte Menschen, die wir als gläubig bezeichnen würden, als ungläubig bezeichnen. Es gibt also einen Unterschied zwischen allgemein an Gott zu glauben und Gott in einer ganz konkreten Lebenssituation zu vertrauen. Und es ist auch interessant, dass Jesus nicht nur sagt, ach ihr Jünger, warum könnt ihr nicht glauben? Er spricht von einer ganzen Generation. Das heißt, Unglaube hat eine gesellschaftliche Dimension. Wie leicht oder schwer es uns fällt, etwas zu glauben, ist nicht nur eine persönliche Entscheidung oder Frage, sondern das ist das Resultat unserer Prägung. Ich frage mich manchmal, was würde Jesus uns heute sagen, wenn er hierher kommen würde? Und ich glaube, er würde uns auch als ungläubige Generation bezeichnen. Vielleicht sogar als Generation U Quadrat. Aber warum ist es so, dass uns der Glaube so schwer fällt? Es gibt drei Faktoren, die ich euch nennen möchte, die es uns schwer machen zu glauben. Erstens, wir sind Kinder der Aufklärung. Ich mache das an einem Beispiel deutlich. Es gibt eine sehr prägende Person der Aufklärung und diese Person hieß David Hume. Deswegen heißt mein innerer Skeptiker David. David Hume, der hat gesagt, die Naturgesetze, die sind so oft bestätigt durch die gesamte menschliche Erfahrung, dass kein Wunderbericht im Vergleich jemals überzeugend sein kann, dass man ihn glauben sollte. Und sogar manche Theologen waren von diesem Gedanken so beeindruckt, dass die das unkritisch übernommen haben. Und der Theologe Rudolf Bultmann hat gesagt, ich zitiere, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Seine Aussage, Wunder verstoßen gegen Naturgesetze, gegen die Wissenschaft und deswegen können wir sie nicht glauben. Und er hat als Theologe die komplette Bibel so gelesen, dass er nicht jemals an ein Wunder glauben muss. Das ist ein ziemliches Kunststück. Der zweite Grund, warum es uns schwerfällt zu glauben, also erst ist, dass wir dadurch geprägt sind. Der zweite ist, dass wir Erben sind des DDR-Sozialismus. Die SED, die regierende Partei in der DDR, das war eine antireligiöse Partei. Die haben Christen diskriminiert. Die haben Kirchen gesprengt. Die haben Pfarrer verhaftet. Als ich hier meine Reha gemacht habe, habe ich mit einer älteren Dame gesprochen auf dem Fahrrad. Und die war damals CDU-Mitglied und konnte deshalb einen Job nicht bekommen als Lehrerin an ihrer Schule. Die Mutter von einem Freund von mir, die konnte nicht studieren, was sie studieren wollte, weil sie Christ war. Und am allerbesten hat die SED damals in der Bildung gearbeitet. Und das ist der nachhaltigste Bereich, der bis heute nachwirkt von der DDR. Und ich möchte euch ein Zitat aus einem Didaktiklehrbuch aus der DDR von 1982 vorlesen. Da steht: Der Hauptgegner der wissenschaftlichen Weltanschauung ist die Religion. Es ist die Aufgabe der Schule, die Schüler zu bewussten Atheisten zu erziehen, die bereit und fähig sind, einen unversöhnlichen Kampf gegen die Religion zu führen. Das war das Bildungssystem der DDR. Und sehr effektiv hat man das gemacht, indem man zum Beispiel die Jugendweihe eingeführt hat als Alternative zur kirchlichen Konfirmation. Und man hat richtig Druck ausgeübt, dass die Leute die Jugendweihe machen. Und dort hat man sie antireligiös, ich würde sagen, indoktriniert. Jetzt gibt es die DDR natürlich nicht mehr, aber die wirkt noch nach. Denn die Generationen, denen der Glaube, die Religion fast wie eine Dämonenaustreibung ausgetrieben wurde, die haben das natürlich nicht an ihre Kinder weitervermittelt. Das ist der zweite Grund, warum wir hier speziell in Ostdeutschland uns echt schwer damit tun zu glauben. Und der dritte Grund ist, dass wir Menschen sind. Diese Erzählung ist unglaublich menschlich. Ja? Da sind die Jünger, die wollen diesem Vater in Not helfen, aber die kommen einfach an ihre Grenzen. Und dann kommt Jesus und sagt, ich kann das tun. Und der Mann wurde aber schon so oft enttäuscht. Wieso soll er jetzt glauben, dass Jesus das für ihn tun kann? Das ist so menschlich, ja? Es ist menschlich, dass wir das glauben, was wir in der Vergangenheit erfahren haben oder was wir unmittelbar erleben. Aber dass es uns schwerfällt, Dinge zu glauben, die unseren Horizont übersteigen. Und die Bibel sagt, dass unser Herz, unser menschliches Herz im natürlichen Zustand nicht geneigt ist, Gott zu vertrauen, sondern eher geneigt ist, ihm zu misstrauen. Sie sagt, dass wir als Menschen unser Urvertrauen in Gott verloren haben. Und dieser wunderbare Satz, den der Mann hier sagt, ich glaube, hilf mir aus meinem Unglauben, das ist ein zutiefst menschlicher Satz. Ich glaube, das erleben wir in irgendeiner Form alle. Und ich höre das als Pastor sehr oft in der Form, dass mir Freunde und Menschen sagen, schön, dass du glaubst, aber ich kann das nicht. Oder ich würde gerne glauben, aber ich kann einfach nicht glauben. Und deswegen stelle ich mir die Frage, wenn wir diese Generation U, diese Generation ungläubig sind, wie kann es zur Veränderung, zum Umbruch kommen? Generation U im Umbruch. Was hilft uns aus unserem Unglauben heraus? Und ich glaube, wir müssen vier Dinge realisieren. Erstens, der Unglaube ist nicht objektiv und rational. Wenn wir etwas nicht glauben können, dann haben wir immer das Gefühl, wir stehen auf der Seite der Logik und der Vernunft und der Rationalität. Aber was uns schwer oder leicht fällt zu glauben, ist ein Resultat unserer Prägung. Und diese Prägung ist uns oft gar nicht bewusst. Wir leben in einer säkularen Welt, in einer westlichen Welt und in Ostdeutschland. Aber wenn wir uns die ganze Menschheitsgeschichte und die ganze Welt anschauen, dann ist unsere Weltsicht eine Minderheitensicht. Und es ist ein Fakt, dass die meisten Menschen in der Welt gar kein grundsätzliches Problem haben, an Wunder zu glauben. Und deshalb sind die Argumente von David Hume und auch in der DDR, die sind problematisch. Ich möchte das kurz zeigen. Eine Folge von David Humes Argument, dass man doch nicht an Wunder glauben kann, ist, er würde sagen, selbst wenn du ein echtes Wunder vor deinen eigenen Augen siehst, also zum Beispiel, wie sich dieses Klavier in ein Frühstücksbuffet verwandelt. Ja, ich habe gerade Hunger. Und wenn du das sehen würdest, es würde wirklich passieren, du würdest es wirklich sehen, dann darfst du laut David Hume immer noch trotzdem nicht dran glauben, weil es gegen alle deine andere Erfahrung spricht. Und vielleicht kommt dir das ein bisschen komisch vor, und das sollte es auch. Denn wenn eine Philosophie dir verbietet, etwas zu glauben, was du gerade erlebst und siehst, dann ist es keine rationale Skepsis, dann ist das Ideologie. Ist es denn so, dass die Naturgesetze Wunder verbieten, dass da ein Widerspruch besteht zwischen der Naturwissenschaft und dem Wunderglauben? Ich denke nicht. Wenn Gott die Naturgesetze in Kraft gesetzt hat, dann ist er selbst nicht an sie gebunden. Aber ich glaube gar nicht, dass Gott Naturgesetze aufhebt, wenn er Wunder tut. Naturgesetze sagen eigentlich nur aus, wie sich die Welt verhält, wenn man äußere Einflüsse abschirmt. Und das machen Naturwissenschaftler die ganze Zeit. Die versuchen alle äußeren Einflüsse, der Lastwagen, der vorbeifährt und die Katze, die irgendwie durch den Raum springt, das blenden die alles aus. Deswegen ist es so viel Arbeit, ein schönes Labor herzustellen, wo alle diese Einflüsse nicht mehr wirken, um sicherzustellen, dass man nur diesen einen Effekt misst. Das heißt, Naturgesetze, die gelten, Naturwissenschaftler sagen, in einem geschlossenen System, wo äußere Einflüsse ausgeschlossen sind. Aber was ist denn, wenn Gott sich entscheidet, von außen in das System einzugreifen? Na, dann ist es kein geschlossenes System mehr. Und das bedeutet, dass die Naturgesetze dann aber auch nicht mehr gelten, weil die gelten unter gewissen Bedingungen. Das heißt, ich sehe da überhaupt keinen Widerspruch. Mein Punkt ist nicht, dass du an Wunder glauben musst. Mein Punkt ist, dass es rationaler und objektiver ist, dafür offen zu sein, dass es möglicherweise Wunder gibt, statt es von vornherein kategorisch auszuschließen. Bevor du je einen Bericht gesehen hast oder je das nachgeprüft hast. Das führt nämlich zu Arroganz, wenn man das tut. Und das war bei David Hume so. David Hume hat pauschal alle Berichte von Wundern abgelehnt, von ungebildeten und nicht westlichen Menschen, weil er gesagt hat, die sind primitiv und die haben keine Ahnung. Das ist arrogant. Das Zweite, was uns helfen kann, aus dem Unglauben rauszukommen, ist, dass wir realisieren, dass es wichtiger ist, an Gott zu glauben, als an Wunder zu glauben. Ich hatte in Zürich einen Freund, den habe ich zum Essen eingeladen und wir haben ein bisschen diskutiert und er hatte so ein Problem damit, an Wunder zu glauben. Das kann doch einfach nicht sein. Wie soll das denn gehen? Und ich würde ihn heute fragen, glaubst du, dass das Universum, in dem wir leben, existiert? Und er würde hoffentlich ja sagen. Und dann würde ich fragen, weißt du, wie unwahrscheinlich es ist, dass ein Universum existiert, in dem Leben möglich ist? Ich möchte das kurz erklären. In den Naturgesetzen gibt es Konstanten, die müssen ganz präzise eingestellt sein, damit es überhaupt Leben geben kann. Stell dir vor, du hast so einen Drehregler. Ja, wie am Radio. Gut, Radio ist ein bisschen altmodisch, aber einfach so ein Drehregler. Ja, und mit diesem Drehregler kannst du die Anziehungskraft einstellen. Das heißt, wenn du den nach rechts drehst, dann zieht sich alles stärker an. Dann wandert unsere Erde näher zur Sonne. Ah, es ist kalt hier. Und Sachen fallen schnell auf den Boden. Und wenn du den Regler nach links drehst, dann ist die Anziehungskraft schwächer und die Erde entfernt sich von der Sonne und die ganzen Effekte kommen rein. Okay, und jetzt teilst du diesen Regler nicht in, wie bei einer Uhr in 60 Minuten ein, sondern die Abschnitte machst du in 10 hoch 60 kleine Teile. Ja, das ist eine 1 mit 60 Nullen, relativ viel, mehr als wir Zellen haben im Körper. So, wenn du jetzt diesen Regler drehst, um ein Haarbreit, um einen dieser Faktoren, dann könnte es kein Universum geben, in dem Leben möglich ist. Und zwar in beide Richtungen. Wenn du es nach rechts drehen würdest, um dieses mini bisschen Stück, dann wäre die Anziehungskraft so stark, dass einfach alles zusammenklumpt, dann gibt es keine Sterne, keine Sonne, keine Planeten, keine Chemie. Und wenn du es in die andere Richtung drehst, dann wäre nicht genug Anziehungskraft da, dass irgendwas zusammenklumpt, alles würde auseinanderfliegen, es gäbe keine Sterne, keine Planeten, keine Chemie, kein Leben. Und es ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt ganz, ganz viele dieser Konstanten, bei denen das noch krasser ist. Ja? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Universum leben und dass hier Leben möglich ist, da kannst du dein Leben lang jedes Mal im Lotto einen Sechser gewinnen, jedes Mal, wenn du spielst, ist es trotzdem noch unwahrscheinlicher. Selbst wenn du in deinem gesamten Leben kein überzeugendes Wunder erlebst, lebst du bereits im größten Wunder. Dem Wunder, dass diese Welt trotz der unvorstellbaren Unwahrscheinlichkeit überhaupt existiert. Der Vater, der hier zu Jesus kommt und mit ihm im Gespräch ist, der sagt zu Jesus, hilf uns, wenn du es kannst, wenn es dir möglich ist. Und Jesus sagt ihm, wenn du kannst? Alles ist möglich für den, der glaubt. Was Jesus hier nicht sagt ist, ja, wenn du nur stark genug glaubst, dann sind die psychomatischen Effekte so gut, dass es dir dann irgendwie hilft. Jesus sagt das, weil er überzeugt ist, dass es einen allmächtigen Schöpfergott gibt, der Wunder tun kann. Wenn es einen Gott gibt, der das ganze Universum erschaffen hat, dann ist jedes Wunder im Universum für diesen Gott Pillepalle. Die Erschaffung des Universums ist das Wunder, das alle anderen Wunder möglich macht. Mir hat neulich ein Mitbewohner von mir ein Gebetsanliegen geschickt und hat gesagt, dieses Gebetsanliegen, es gibt eine Komplexitätsskala von 1 bis 10 und dieses Anliegen ist die Nummer 10. Und ich habe zurückgeschrieben, für einen allmächtigen Gott gibt es keine Schwierigkeitsgrade. Ja, für den gibt es keine Komplexitätsskala. Für einen allmächtigen Gott ist alles gleich leicht. Wir schauen unsere Probleme, die wir im Leben haben, aus unserer menschlichen Perspektive an, die begrenzt ist. Und dann ist es wirklich schwer zu glauben. Der Vater hat gerade Jesus erzählt, die ganze Geschichte, wie sein Sohn gelitten hat und was sie schon alles probiert haben. Und er merkt, da kommt kein Glaube. Glaube bedeutet, den Bezugsrahmen zu wechseln und aus Gottes Perspektive auf unser Leben zu schauen. Und dann kann Glaube entstehen. Das heißt, versuche nicht, an ein Wunder zu glauben, sondern glaube an den Gott, der Wunder tun kann. Wir singen nachher ein Lied und meine Lieblingszeile in diesem Lied ist: Glaube daran, was der Allmächtige kann, der dir in Liebe begegnet. Das ist eine wunderbare Definition von Glauben. Auf Gott fokussieren und seine Möglichkeiten. Drittens, was uns helfen kann, aus dem Unglauben rauszukommen, ist zu verstehen, dass echte Wunder eine tiefe Bedeutung haben. Ja, viele sagen, Wunder sind viel zu unwahrscheinlich, als dass man an sie glauben könnte. Wenn es keinen Schöpfergott gibt, würde ich dir zustimmen. Aber wenn es ihn gibt, wie wahrscheinlich ist es dann, dass Wunder passieren? Naja, das hängt davon ab, was für Gründe Gott hat, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Und meistens können wir das nicht wissen. Wir haben keine Ahnung, was für Pläne und Absichten Gott hat. Und es wäre vermessen, das irgendwie wissen zu wollen. Aber manchmal können wir erkennen, dass etwas Sinn macht. Und mir hilft das, zu glauben, dass ein Wunder vielleicht wirklich passiert ist. Es ist was anderes, wenn Jesus jetzt gekommen wäre und er hätte so eine Tasse schweben lassen. Ja? Einfach so, da schwebt sie. Das hat Jesus nicht gemacht. Er hat einem Jungen geholfen, dem es richtig, richtig schlecht ging. Jesus ging es nicht darum, einen Show-Effekt zu erzielen. Darum geht es bei Wundern nicht. Jesus ging es nicht darum, Geld zu verdienen und die Massen hinter sich zu ziehen. Darum ging es nicht. Jesus wollte einem Jungen Freiheit und Gesundheit schenken. Jesus steht als Schöpfer des Universums, der Mensch geworden ist, vor diesem Jungen. Und er interessiert sich für diesen Jungen und er fragt den Vater, wie lange leidet der denn schon? Und ich merke, und der Vater sagt, seit Kindheit an. Und ich merke so, wie Jesus innerlich so seufzt. Und dann hört er, wie er so knapp vor dem Tod entronnen ist. Und dann kriegt er gerade in dem Moment wieder so einen Anfall und er fällt zu Boden und wälzt sich und schäumt am Mund und hat sich nicht in der Kontrolle und tut sich weh und schlägt um sich. Und er wird geknechtet von diesem bösen Geist, wie es der Text sagt. Und es ist Jesus nicht egal. Er hat diesen Jungen gemacht, er liebt diesen Jungen und er hat sich die Schöpfung nicht so gedacht, wie er sie gerade vor sich findet. Es geht ihm nicht um Show, es geht ihm um Liebe. Es geht ihm um den Unterschied zwischen Tod und Leben. Jesus möchte diesem Jungen zeigen, dass er ihm wichtig ist, dass er ihm nicht egal ist und dass er sich kümmert. Und das gibt diesem Wunder eine tiefe Bedeutung, einen tiefen Grund, warum Gott sowas machen würde. Und ich würde sagen, alle Wunder, die Jesus getan haben, die haben einen tiefen Zeichencharakter. Der Grund, warum Jesus überhaupt Wunder getan hat, war, um zu zeigen, dass das Reich Gottes nahe ist. Dass es angefangen hat und dass das Reich Gottes so aussieht. Dass die neue Schöpfung, die Gott eines Tages bringt, wenn er die ganze Welt wieder heil macht, nicht eine Vertröstung ist auf irgendeine Wunschwelt, sondern dass diese neue Schöpfung, die irgendwann mal kommt, so real ist wie das Wunder, was du gerade erlebt hast. Wir müssen den Sinn der Wunder verstehen. Dass es keine bloßen Tricks sind. Und als Viertes hilft es uns zu verstehen, dass es ernstzunehmende Wunderberichte gibt. Es gibt einen Unterschied zwischen Leichtgläubigkeit und Glaube. An Gott zu glauben bedeutet nicht, dass du jetzt jeden Wunderbericht einfach glaubst und sagst, natürlich ist das passiert. Es bedeutet natürlich auch nicht, jeden Wunderbericht von vornherein auszuschließen. Aber bei Glaube geht es darum, etwas zu sehen, was wirklich da ist und nicht sich etwas einzubilden, was gar nicht da ist. Mir hilft es, das zu verstehen mit meiner Rot-Grün-Schwäche. Kennt ihr diese Bilder beim Augenarzt mit diesen roten und grünen Punkten und da sieht man so Zahlen drin? Also ich sehe die nicht, ja? Ich glaube auch gar nicht, dass die gibt. Das sagen immer nur alle. Ich hab das nie gesehen. Ja? Aber weil so viele Leute mir sagen, dass es wirklich da ist und weil das Leute sind, die nicht irgendwie die verrückten Typen sind, die durchgeknallt sind, sondern dass studierte Leute sind und ehrliche Leute sind und nette Leute sind, denke ich, ja, und wenn es so viele sind, denke ich irgendwann, okay, wahrscheinlich, ich glaube jetzt, dass die Zahl da wirklich steht. Ja? Und so ist es bei Glauben auch. Wir wollen nur glauben, wir wollen nur das glauben, was wirklich stimmt. Ich habe euch zwei Bücher mitgebracht. Das sind so fette Wälzer, die sind gestern angekommen. Und das ist krass. Das ist ein Wissenschaftler, ein Akademiker, der hat angefangen, Wunderberichte zu dokumentieren. Und in diesen zwei Büchern mit keine Ahnung wie vielen Seiten dokumentiert er hunderte von Wunderberichten aus der ganzen Welt, sowohl historisch als auch heute, aktuell, aus Asien, aus Afrika, aus Nordamerika, aus Europa. Er hat Leute interviewt, er hat versucht, die Augenzeugen, die sagen, dass das passiert ist, zu hinterfragen. Er hat lauter Fußnoten drin, er evaluiert die Sachen. Er sagt, dieser Wunderbericht, der ist unglaubwürdig, weil das und das hat sich rausgestellt. Und da hat er aber auch Sachen drin, wo mehrere Ärzte dann doch nachweisen konnten, ja, tatsächlich war das ein Problem. Also hier war wirklich eine Krankheit. Und nach dem Gebet ist es weg. Ich möchte euch ein Beispiel sagen aus dem Buch. Es gibt den Arzt, Dr. Crandall, das ist ein renommierter Kardiologe aus den USA. Und zu dem ist ein Mann gekommen, der hat einen Tumor am Bein. Dieser Mann mit dem Tumor, der war schon bei einem anderen Arzt gewesen und wollte sich eine zweite Meinung einholen. Der Tumor war so groß wie eine Grapefruit und die hat sich in den Knochen reingefressen. Alle Behandlungen haben nicht angeschlagen. Und der erste Arzt meinte, es gibt keine andere Möglichkeit, als das Bein zu amputieren. Der Dr. Crandall, der Kardiologe, meinte, ja, der Arzt hat recht, wir müssen es amputieren. Der Dr. Crandall ist auch gläubig und hat gesagt, ich kann Ihnen noch anbieten, für Sie zu beten. Und hat dann seine Hand in die Wunde gelegt und hat dann gebetet und hat dann gesagt, gut, das ist alles, was ich für Sie tun kann, jetzt muss Gott den Rest tun. 4 Tage später kriegt er einen Anruf von diesem Mann und sagt, der Tumor wird kleiner und es wächst gerade gesunde Haut nach. 1 Woche später war der Tumor komplett weg und war komplett geheilt. Und die Frage war, soll man noch amputieren? Sie haben sich dagegen entschieden. Das ist ein Bericht, ein Wunderbericht aus der heutigen Zeit in den USA, wo mehrere Ärzte beteiligt sind, die das nachgewiesen haben. Und das ist, also einfach, es gibt lauter solche Berichte. Ich habe euch ein Zitat von Hirschhausen abgedruckt. In Deutschland ist man tendenziell ein bisschen skeptischer, aber auch hier ist es so, dass Ärzte Dinge erleben, wo sie sagen, medizinisch unmöglich. Wenn Gott wirklich Wunder tut, dann ist das auch nachweisbar. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir ungeprüft glauben oder unglaubwürdige Sachen weitererzählen. Gerade Christen sollten mehr als alle anderen der Wahrheit verpflichtet sein. Das ist auch eine Sache der Ethik. Und das gilt umso mehr im Zeitalter von Social Media und Fake News. Das heißt, wenn wir Dinge hören oder erleben, dann sollten wir einen Faktencheck machen und wir sollten, wenn möglich, auch medizinische Belege dazuziehen. Und was ich so spannend finde, ist, dass wenn man diesen Weg geht, dann bleiben trotzdem glaubwürdige Wunderberichte übrig. Die verschwinden nicht alle. Und ich glaube, ich habe das selber nicht so krass erlebt, aber ich wünsche mir, dass wir skeptisch sind, aber wenn so Sachen passiert, das dann auch erzählen und uns dran freuen. Letzter Punkt, Generation Ü am Überholen. Was heißt das jetzt für uns, wenn Jesus uns aus der Generation Ungläubig, aus Generation U herausruft und herausfordert, Generation Ü, Generation Übernatürlich zu werden? Also was heißt das für uns als Kirche in Potsdam im 21. Jahrhundert, es wirklich ernst zu nehmen, dass Gott ein Gott ist, der Wunder tut? Dieser Text gibt uns ein paar Hinweise. Erstens, wir sind berufen, den Dienst von Jesus fortzuführen. Ich finde das so spannend. Jesus war nicht da und es war allen so klar, natürlich gehen wir zu den Jüngern. Und Jesus, als er kommt, sagt er nicht, oh, ihr hättet doch auf mich warten sollen, ihr Deppen. Natürlich könnt ihr das nicht, nur ich kann das. Ja? Nee, Jesus akzeptiert voll und ganz, dass seine Nachfolger ihn repräsentieren. Jünger sollen nicht Leute sein, die bloß die richtigen Glaubenssätze sagen, damit sie einen Multiple-Choice-Test bestehen, oder die an bestimmten Tagen bestimmte Traditionen ausführen, zum Beispiel in den Gottesdienst zu gehen oder sich taufen zu lassen. Jesus geht davon aus, dass er selbst durch seine Jünger für Menschen erfahrbar wird. Dass Menschen, die mit seinen Jüngern in Kontakt kommen, seinen Charakter erleben, seine Weisheit erleben und auch seine Kraft erleben. Das heißt, Jesus nachzufolgen bedeutet ganz, ganz praktisch zu lernen, wie ich in gewissen Situationen handle, wie ich Menschen in Not begegne und wie ich sogar den bösen Mächten begegne. Und das ist extrem herausfordernd, mega herausfordernd. Und weil das so herausfordernd ist, sind wir berufen, zweitens, das in der Abhängigkeit von Jesus zu tun. Es ist interessant, wenn man vorher liest im Markus-Evangelium, dann hatten die Jünger anscheinend schon mal Dämonen ausgetrieben. Und es hat funktioniert. Und die dachten, ja, machen wir halt wieder, ne? Aber es hat nicht geklappt. Sie dachten, vergangene Erfolge garantieren ihren gegenwärtigen Erfolg. Aber Jünger von Jesus leben nicht aus der Vergangenheit, sondern aus der gegenwärtigen Abhängigkeit von Jesus. Wir brauchen für jede Situation, die uns im Leben begegnet, immer wieder neu Kraft, Mut, Weisheit und Liebe, um Gottes Reich in diese Welt zu tragen. Und eine Art, wie man diese Abhängigkeit ausleben kann und ausdrücken kann, ist zu beten. Das ist eigentlich der Grund, warum Christen beten. Die Pointe am Schluss in dieser Geschichte, in diesem Bericht ist, dass Jesus sagt, es gibt Dinge, die können nur durch Gebet passieren. In diesem Fall den Dämonen auszutreiben. Es gibt Dinge, die können nur durch Gebet passieren. Und das Coole ist, selbst wenn es dir schwerfällt zu glauben, kannst du beten. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass Gott dein Gebet erhört. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen wollen, mal was Übernatürliches zu erleben, dann müssen wir mehr beten und mehr für uns beten lassen. Und ich möchte euch heute herausfordern, ganz praktisch. Nach dem Gottesdienst wird es ein Gebetsteam geben, die werden hier unten stehen. Und die sind bereit für euch zu beten, und zwar für alles zu beten. Und wenn du ein Anliegen hast, ob das die Ehe ist, die in der Krise ist, ob das für dein Kind ist, wie dieser Vater, ob es eine Krankheit ist, finanzielle Probleme, egal was es ist, wenn dich irgendwas belastet und du sagst, ich brauche ein Wunder, ich brauche Hilfe, dann möchte ich dich ermutigen, Gebet in Anspruch zu nehmen und für dich beten zu lassen. Selbst wenn du zweifelst, ob das was bringt, macht nichts, trau dich. Diese Abhängigkeit schließt eine Sache ein, die ich dazu sagen will. Wir sind von Gott abhängig, das bedeutet, dass Gott entscheidet, was er tut und was er nicht tut. Das heißt, wir können kein Versprechen geben, dass Gott ein Wunder tut oder dass Gott heilt. Kein Mensch kann das tun. Das wäre vermessen. Aber Gott möchte, dass wir ihm zutrauen, dass er Dinge in unserem Leben tut, und er möchte, dass wir Dinge von ihm erwarten. Deshalb sagt Jesus diesen unglaublich krassen Satz, dem, der glaubt, ist alles möglich. Er möchte uns herausfordern. Er sagt, traust du mir was zu? Traust du mir Gott was zu? Er ist ein bisschen frustriert über den Unglauben, aber er verurteilt die Jünger nicht. So, dem, der glaubt, ist alles möglich. Ich bin gerade im Skript, habe eine Zahl übersprungen. Letzter Punkt zur Abhängigkeit zum Gebet. Wenn ich 1000 Mal beten würde und dadurch einmal erlebe, dass einem Menschen durch Gottes Kraft geholfen wird, dann hat es sich doch gelohnt für diese eine Person. Deswegen möchte ich euch Mut machen, zu beten und für euch beten zu lassen. Letzter Punkt. Wir sind berufen, aus der Gnade von Jesus zu leben. Vielleicht werden wir auch Enttäuschung erleben, wie die Jünger. Dass wir beten, uns passiert nichts. Vielleicht ist es sogar mal peinlich für uns. Das Coole ist, Jesus kickt seine Jünger deswegen nicht raus. Er ist so gnädig. Er sagt, hey, macht's nochmal und nächstes Mal betet halt. Bei Jesus dürfen wir Fehler machen. Bei Jesus dürfen wir auch mal scheitern. Und das ist Gnade. Ich finde es so cool, dass in dieser Story der einzige Mensch, der wirklich seine Schwäche zugibt und zugibt, wie schwer es ihm fällt zu glauben, das ist der Vater, der sagt, ich glaube, aber ich glaube doch nicht, also hilf mir. Und was so cool ist, ist, dass Jesus nicht sagt, tja, wenn du halt den Glauben nicht hast, hast du Pech gehabt. Ja, geh nach Hause, räum dein Leben auf, werde gläubiger und komm dann wieder. Hätte er sagen können. Aber nein, er sagt, hey, dieses mini-mini-mini-Fünkchen Glauben, was in dir noch steckt, das reicht vollkommen aus. Ich möchte nur eine Sache von dir, dass du ehrlich zu mir kommst, dass du bekennst, wie schwer es dir fällt und dass du mich bittest. Und dann werde ich dir deinen größten Herzenswunsch erfüllen, dass dein Sohn frei wird, dass er gesund wird, auch wenn du es gar nicht glauben kannst. Deshalb gilt für dich und auch für mich heute, die Gnade, die Jesus für dich hat, ist stärker als dein Unglaube.